Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor wir zur Predigt kommen, lasst mich noch ein paar Sätze sagen wegen dieses Sonderdrucks. Die Lage in den Kirchen ist leider noch viel schlimmer, als es der Bruder Lehmann angedeutet hat. Diese Sache ist nicht nur im Gespräch, sondern die EKD hat im letzten Herbst ein neues Pfarrdienstgesetz auf den Weg gebracht und beschlossen, dass ganz offiziell das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare in den Pfarrhäusern gestattet. Und nicht nur das, die Diskussion geht der einfachheitshalber nur um dieses Thema. Der Paragraph ist so nichtssagend und weit gefasst, dass er jedes Zusammenleben duldet. Es wäre also in evangelischen Pfarrhäusern nach diesem Pfarrdienstrecht auch das Zusammenleben in Bigamie oder drei Männer und vier Frauen oder was auch immer, alles grundsätzlich möglich, wenn es der Staat denn erlaubt und duldet. Dann ist alles, was der Staat für möglich hält, in Zukunft auch in evangelischen Pfarrhäusern möglich. Und dieses Gesetz wird nun systematisch in den einzelnen Landeskirchen übernommen. Ganz besonders dramatisch dabei ist, dass auch die Frommen innerhalb der Kirchen keine klare Position mehr beziehen. Innerhalb der württembergischen Kirche ist es ja die lebendige Gemeinde. Und auch der Sprecher der lebendigen Gemeinde, die wenden sich einerseits dagegen. Andererseits hat der Sprecher der lebendigen Gemeinde in der Synode gesagt, er wäre für die Beibehaltung der bisher bewährten Praxis. Und nur die Insider wissen, was das heißt, bewährte Praxis. Es gibt in württembergischen Pfarrhäusern bereits 5 gleichgeschlechtliche Paare. Das heißt bewährte Praxis. Und auch sie setzen sich dafür ein, die Frommen, die Bibeltreuen im Lande, dass in seelsorgerlichen Ausnahmefällen der Oberkirchenrat das genehmigen kann. Ich habe deshalb Professor Slenska gebeten, uns für den nächsten Informationsbrief einen Aufsatz zu schreiben. Das hat er auch schon hervorragend getan zu dieser Frage, was heißt eigentlich seelsorgerlich begründeter Ausnahmefall? Ist eigentlich ein Unsinn in sich, denn man kann keine Ausnahme vom Wort Gottes machen. Seelsorge heißt, das wird ein Sünder vor das Wort Gottes stellen und ihn nicht davon befreien, von der Gültigkeit des Wortes. Nur, damit er noch mal ein bisschen mitbekommt. Und wer meint, ist ja die böse Landeskirche, hat ja alles mit uns nichts zu tun, der irrt gewaltig. Diese Trends bewegen sich in die freien Gemeinden, auch in unseren Bund, auf breiter Front mit hinein. Geistlich, theologisch werden wir in 10 Jahren so weit sein, dass sich zwischen Landes- und Freikirchen theologisch, geistlich kein wirklicher Unterschied mehr befindet. Es werden hier wie dort kleine restliche Truppen sein, die noch am Mord festhalten. So dramatisch ist leider die Lage. Und der ganz große Teil auch dessen, was heute bibeltreue Gemeinde ist, wendet sich komplett vom Wort Gottes ab. Nur so viel in Kürze dazu. Nun lasst uns den zweiten, weiteren Teil lesen. Ich lese aber ab Vers 23 die letzten Verse. Paulus ist ja in Rom nun angekommen. Er hat die Obersten der Juden in Rom eingeladen, um miteinander übers Evangelium zu reden, und so kommen sie zusammen. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere, also von den Juden zu ihm, viele heißt es eigentlich, in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte, und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg. Als Paulus ein Wort sprach, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hören werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden euch hören. Er blieb aber 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Wort Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir sehen übrigens den Zusammenhang, den heilsgeschichtlichen, gerade in diesem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Warum musste es so sein, wie der Prophet Jesaja sagt? Weil die Heilszeit Israels, der erste Abschnitt, zu Ende geht und jetzt das Heil zu den Heiden geht. Wir erleben, wie jetzt aber in diesen Tagen die Heilszeit der Gemeinde zu Ende geht. Heute gilt genau dieses Wort, das der Prophet Jesaja dem Volk Israel gesagt hat, der Gemeinde. Denen, die nicht wirklich treu zu Christus gehören. Ihre Herzen werden dick, ihre Ohren verstockt, ihre Augen blind. Sie hören und hören doch nicht, sie sehen und nehmen doch nicht wahr. Aber nun kommen wir zum letzten Abschnitt im Leben des Apostels Paulus. Im Moment befinden wir uns, wie wir letzten Sonntag gehört haben, im Herbst des Jahres 60 nach Christus auf der Insel Kephallenia. Da waren sie gestrandet. Gott hatte ein Wunder nach dem anderen getan. Kaum sicher an Land wurde Paulus von einer Giftschlange gebissen. Als ihm das Gift nichts antun konnte, meinten die Einheimischen, er sei ein Gott. Dann heilte Paulus den schwerkranken Vater des Publius. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die ganze Nachricht über die Insel. Die übrigen Kranken werden herangeschleppt und sie wurden geheilt. Insbesondere diese Geheilten, so haben wir in der Lesung schon gehört, aber wahrscheinlich, sicher nicht nur sie, erwiesen uns auch viele Ehren. Eine enge Gemeinschaft entsteht in diesen 3 Monaten, die sie dort sind. Und ähnlich wie Paulus es zuvor durch die Gemeinde in Sidon erfahren hatte, so auch hier, als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Das heißt, zum Abschied wird Paulus mit seinen Begleitern überreich beschenkt. Ganz klar, die Freude und Dankbarkeit sucht Kanäle, sich Ausdruck zu verleihen. 3 Monate waren sie auf der Insel gewesen. Nun fahren sie mit einem Handelsschiff aus Alexandrien weiter nach Rom. Natürlich mit einem neuen, anderen, denn das alte war ja nun definitiv seetüchtig, nicht mehr seetüchtig. Sie kamen, wie wir auf der Karte dann sehen, nach Syrakus, eben nicht von da unten, sondern von da drüben, nach Syrakus hinüber. Dort halten sie sich 3 Tage auf, dann fahren sie weiter im Bogen nach Regium. Wir sehen schon, dass das hier auch nicht ganz genau eingezeichnet sein kann. An der Küste entlang gibt es keinen großen Bogen. Der Wind stand offensichtlich wieder einmal ungünstig und sie konnten nicht direkt von Süd nach Nord hochfahren, sondern sie mussten wohl in einem größeren Bogen übers Meer hinaus. Nach rechts, nach links gibt es gar keinen Bogen zu fahren. Mit dem Wind irgendwie Richtung Regium kommen. Und dass es darum geht, dass der Wind ungünstig war, bestätigt der nächste Vers 13, denn da betont Lukas die dann einsetzende Wetterbesserung. Und da sich nach einem Tag Südwind erhob, kamen wir den zweiten Tag nach Puteoli. Wenn wir hingucken, ist ganz klar, warum es jetzt flugs ging. Süden ist unten auf den Karten, das heißt, jetzt hatten sie Rückenwind. Und mit Rückenwind ging es jetzt stracks, mit Tempo voran, die gut 400 Kilometer. Wir sehen unten die Kilometerleiste. Dürften so ungefähr 400 Kilometer da sein. Die haben sie also offensichtlich in 2 Tagen zügig zurückgelegt. In Puteoli, im Hafen von Neapel, genau hier, sind sie dann angekommen. Die Getreidelieferungen, die aus Ägypten nach Rom kamen, wurden hier abgeladen. Fragt mich übrigens nicht, wenn man auf die Karte guckt, warum laden die Fracht da ab. Es war offensichtlich allgemein üblich, das war der Hafen, wo das ganze Getreide aus Ägypten angeliefert wurde. Warum die da, ob die keinen Hafen hatten, weiter Richtung Rom, der die großen Schiffe entladen konnte oder was der Grund war, ich weiß es beim besten Willen nicht. Auf jeden Fall, da sind sie angekommen. Ich war leider noch nicht da, man sieht, aber natürlich, es ist eine landschaftlich, geografisch hochinteressante Gegend und natürlich auch geschichtlich mit den alten, vom Ausbruch, Vulkanausbruch verschütteten Städten Pompeji und Herculaneum. Und da direkt liegt Puteoli. Es gibt dort schon eine christliche Gemeinde, auch kein Wunder. Warum? Müssen wir nicht wissen können oder uns denken. Das Evangelium hat sich entlang der großen Handelsrouten verbreitet, entlang der großen Handelsstraßen und natürlich entlang der großen Häfen. Und wie wir gehört haben, war Puteoli eben einer der großen, wichtigen Häfen. Und da kam automatisch jede Menge Christen vorbei, die das Evangelium bezeugt haben. Und dort hat sich dann auch schnell eine Gemeinde gebildet. Wo wir Brüder fanden, sagt Vers 14, und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und jetzt staunen wir, der Centurio lässt ihnen das zu. Er hat es offensichtlich nicht eilig und er lässt dem Paulus 7 Tage Zeit der Gemeinschaft mit den Geschwistern in Puteoli, bevor es nach Rom weitergeht. Es werden deshalb Vermutungen angestellt, weil dieser Centurio so auffällig großzügig dem Paulus gegenüber ist, ob der mittlerweile längst selber zum Glauben gekommen ist. Das wissen wir aber nicht. Ist eine Vermutung, manches spricht dafür, aber der Lukas sagt es uns nicht. Auffällig bleibt, dass sich dieser Centurio Lucius gegenüber Paulus auch durchgängig und zukünftig weiter sehr großzügig benimmt. Die Meldung, dass Paulus kommt, ist schon weit vorausgeeilt. Man staunt immer wieder, wie schnell sich Nachrichten damals auch ohne Handy und Internet verbreitet haben. Sofort machen sich von Rom aus 2 Abordnungen auf den Weg dem Paulus entgegen. Wir ahnen auch etwas von der Wertschätzung, die dem Paulus entgegengebracht wurde und dem Ruf, der ihm vorauseilt. Die erste Gruppe an Brüdern trifft den Paulus in Appii Forum. Das haben wir hier. Englisch benannt, einem Marktflecken 65 Kilometer südlich von Rom an der Via Appia. Die sieht heute so aus und sah wahrscheinlich zur Zeit des Paulus auch nicht furchtbar viel anders aus. Eine zweite Gruppe ist etwas später gestartet. Der begegnen sie in Tres Taberne. Mindestens Asterix-Leser wissen, was eine Taverne ist. Auf gut Schwäbisch ein Wirtshaus. Und warum Tres Taberne? 3 Beuze, 3 Wirtshäuser auf einem Fleck und davon hat das dann seinen Namen. 50 Kilometer vor Rom. Und nun lesen wir, als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ich stelle die Predigt deshalb ein Stück weit auch unter das Thema die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern ist etwas ganz enorm Wichtiges. Auch der große Völkerapostel Paulus braucht diese Gemeinschaft und den Trost, der von ihr ausgeht. Wie David im Psalm 133, Vers 1 feststellt, was steht da? Wir kennen es alle. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's. Das ist Balsam für die Seele. Und die Schwestern gehören natürlich mit dazu. Was ist das für eine Wohltat für die Gemeinde und für jeden Einzelnen, wenn Brüder und Schwestern zur gegenseitigen Stärkung und Ermutigung einträchtig beieinander sind. Darum, liebe Geschwister, ich sage es immer und immer wieder, betet jeden Tag zu Hause auch ganz besonders dafür, dass uns der Herr das erhält und noch viel mehr schenkt. In Rom angekommen, genießt Paulus weiterhin besondere Rechte. Als wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Die alten Lutherbibeln sind ausführlicher. Mit dem Wortlaut des sogenannten westlichen Mehrheitstextes, manche nennen die ganze Textgrundlage den Textus Receptus, die westliche Mehrheitstext war eine bedeutende Textgruppe der neutestamentlichen Handschriften. Übereinstimmend damit formulieren die alten Lutherbibeln, dass der Hauptmann die übrigen Gefangenen dem Obersten der Wache überantwortet, Paulus aber kommt nicht ins Gefängnis. Also da haben wir noch eine alte Zusatzinformation. Paulus kommt nicht ins Gefängnis, er darf privat wohnen. Vers 30, Ich habe vorher auch gerätselt, war der möglicherweise bei Christen aufgenommen, war ihm aber wahrscheinlich nicht gestattet. Vers 30 stellt eindeutig fest, dass er in einer Mietwohnung wohnte. Er stand dort wohl unter einer Art Hausarrest, durfte aber nach Belieben Gäste empfangen. Was dann geschieht, überrascht uns. Wahrscheinlich, vielleicht, Paulus ruft als erstes die Obersten der Juden zu sich. Wir sehen, wie sehr ihm sein eigenes Volk am Herzen liegt. Bis zum Ende seiner Tätigkeit bleibt die Rettung seines Volkes sein erstes Ziel. Wie meilenweit ist Paulus von denen entfernt, die heute behaupten, Israel braucht Jesus nicht. Paulus weiß, jeder Mensch braucht Jesus. Die Juden zuallererst und auch die Heiden. Adolf Schlatter schreibt dazu, der gerade Weg für ihn ist stets der, zuerst der Judenschaft das Wort zu bringen, dann erst ging er mit freiem Gewissen zu den Heiden. Und wir dürfen sicher sein, dass Lukas das auch deshalb an dieser Stelle nochmal so breit und ausdrücklich formuliert. Es fällt ja auf, dass der Begegnung mit den Juden in diesem letzten Abschnitt ein ganz breiter Raum gewidmet ist, um nochmal heilsgeschichtlich das auch deutlich zu machen. Paulus lässt sein Volk bis zum Schluss nicht los, weil es der Herr auch nicht loslässt. Und erst wenn Paulus dem eigenen Volk zuerst den Juden das Evangelium verkündigt hat und dies nicht hören wollen, dann ist er frei, auch zu den Heiden zu gehen. Das Ziel seiner Einladung ist klar, ihr Männer und Brüder, ich habe nichts getan wider unser Volk oder wider die väterlichen Sitten. Es ist ihm daran gelegen, deutlich zu machen, es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb wir nicht Gemeinschaft miteinander haben sollten. Deutlich stellt Paulus allerdings fest, die Römer wollten ihn freilassen, weil nichts vorlag. Nur wegen der finsteren Absichten seiner eigenen jüdischen Volksgenossen musste er sich auf den Kaiser berufen. Aber ausdrücklich betont er Vers 19, nicht als hätte ich mein Volk, um etwas zu verklagen. Da erstaunt mich's immer wieder, liebe Geschwister, wie frei ist der Paulus von jeder Bitterkeit. Was haben ihm seine Volksgenossen durch die letzten 25 Jahre alles angetan? Aber Paulus will sein Volk nicht verklagen. Er will ihm die rettende Botschaft verkünden. Die Juden in Rom sind sehr offen und freundlich. Sie haben vom Hohen Rat aus Judäa keine Briefe, den Paulus betreffend, erhalten. Das wäre denkbar gewesen. Dass es nicht so war, wird deshalb ausdrücklich betont. Auch, dass kein Bruder aus Judäa, also aus Jerusalem, gekommen ist, um vor dem Paulus zu warnen. Und so sind die römischen Juden unbefangen und bereit, den Paulus zu hören und sich selbst ein Bild von der christlichen Lehre zu machen. So verabredet man einen bestimmten Tag und viele der Juden, zahlreiche, steht ausdrücklich da, kommen zu Paulus. Paulus versucht sie zu überzeugen von Jesus aus dem Gesetz Moses und den Propheten, immer der Sammelbegriff fürs Alte Testament, von frühmorgens bis zum Abend. Wir sehen ein ganz typisches jüdisches Lehrgespräch. Sie alle sind in der Heiligen Schriften bewandert. Die Schriftgelehrten und Wortführer unter ihnen kennen sie wahrscheinlich in großen Teilen auswendig. Und so wird nun anhand des Alten Testaments geprüft, ob die Verheißungen des Alten Testaments Jesus als den verheißenen Messias erweisen. Und die nehmen sich Zeit von der Früh. Ich habe im Lexikon nachgeguckt, im griechischen Wörterbuch, das Wort, das hier steht, benennt die Zeit der vierten Nachtwache. Das ist morgens zwischen 3 und 6. Also die haben nicht lange geschlafen, die haben sich morgens früh quasi beim ersten Hahnenschrei auf die Socken gemacht und saßen dann gut und gerne 12 Stunden in der Mietwohnung des Paulus beieinander und haben über der Schrift miteinander gearbeitet. Was sagt die Bibel über diesen Jesus aus Nazareth? Wenn doch heute immer noch so ernsthaft und ausgiebig ums rechte Verständnis des Wortes gerungen würde. Paulus versuchte sie zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, durch den das Reich Gottes gekommen ist. Dass es so ist, das wissen wir, beweist die Zusammenschau der alt- und neutestamentlichen Schriften in überwältigender Klarheit. Gerade Matthäus, aber andere haben auch immer wieder sehr deutlich gemacht, dass diese Zusammenhänge da sind. Allerdings glaubt der Mensch nur, was er will. So auch hier, und etliche wurden überzeugt von dem, was er sagte, andere aber glaubten nicht. Das Wort Gottes spaltet. Es scheidet zwischen denen, die es annehmen und denen, die es verwerfen. Und so werden die anwesenden Juden untereinander uneins. Das Gespräch findet dann ein jähes Ende mit diesem Wort des Paulus, mit diesem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Und es ist dann im Grunde wieder auch der ähnliche Knackpunkt, wenn wir uns zurückerinnern, als Paulus auf dem Tempelplatz gefangen genommen wurde und dann die Ansprache halten darf. Vielleicht seht ihr noch die Mauer zum Palast, zur Station, zur Burg auf dem Tempelberg, von wo herab er zu den versammelten, aufgebrachten Menge der Juden reden durfte. Was war der Knackpunkt damals, dass der Paulus sagt, das Evangelium geht zu den Heiden? Das wollten sie nicht hören. Und hier ist es auch der Knackpunkt. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dieses Heil gesandt ist und sie werden es hören. Vers 29, 28, 29. Adolf Schlatter schreibt, der Punkt, an dem ihr Gegensatz zu Paulus scharf wurde, war wieder die Heidenfrage. Ich bin kein Jude, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, was die Juden offensichtlich so furchtbar daran aufbringt. Wahrscheinlich sehen sie ihre einzigartige Berufung in Frage gestellt, wenn sich Gott nun auch in gleicher Weise der ganzen Welt, der ganzen Menschheit zuwendet. Wir sehen auch, Paulus ist kein Opportunist. Paulus weiß ganz genau, dass er mit dieser Aussage, mit diesem Zitat, den Finger ganz tief in die eiternde Wunde seiner Volksgenossen legt. Aber er tut's. Er verschweigt die anstößige Botschaft nicht. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Ob's der andere gerne hört oder nicht, ist seine Verantwortung. Daraufhin gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel untereinander. Liebe Geschwister, ist auch für uns heute ganz, ganz, ganz besonders wichtig, in dem, was ich schon eingangs gesagt hatte, eines der Kennzeichen unserer heutigen Christenheit ist, man verschweigt alles, man meidet jedes Thema, wo man befürchten könnte, dass man auf Widerspruch stößt. Und da bleibt logischerweise immer weniger von der biblischen Botschaft übrig. Und wir sehen an Jesus und wir sehen an Paulus, das ist nicht der richtige Weg. Wir haben das ganze Evangelium zu verkündigen, auch wenn es herb aufstößt und schwer im Magen liegt. Welche Wirkung dieses Gespräch in die jüdische Synagoge hinein hatte in Rom, ob und wie viele aus den Juden zum Glauben kamen, das berichtet Lukas nicht. Aber Paulus ist jetzt frei, das Evangelium den Heiden zu bringen und das tut er reichlich. Zwei volle Jahre bleibt er noch in seiner eigenen Mietwohnung und empfängt reichlich Gäste und predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit ungehindert. Mit diesen Worten endet die Apostelgeschichte. Wir sehen, wenn Gott will, kann auch von einer einfachen Mietwohnung enormer Segen auf die ganze Stadt ausgehen. Obwohl Paulus vermutlich so gut wie keinen Fuß hinaussetzen konnte, gingen von dieser Wohnung Ströme des Segens in die römische Stadt hinein. Auch der Philipperbrief berichtet davon. Es ist ja immer interessant, auch so die Querinformationen der verschiedenen Bücher zu sehen. Der Philipperbrief wurde am Ende dieser Gefangenschaft geschrieben. Und Paulus schreibt darin, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Also nicht zur Minderung, darauf liegt der Schwerpunkt der Aussage, sondern mehr zur Förderung. Die Feinde, der Teufel, möchte dem Evangelium einen engen Raum setzen, es begrenzen, es einengen, es austrocknen. Aber Gott wendet die Anschläge Satans zur besseren, zur Förderung. Sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Das ist eine unheimlich dichte Information, wenn wir uns vorstellen, Rom, es herrscht schon Nero, Anfang der 60er Jahre war er noch recht manierlich. Wir kennen ihn vor allem von der späteren Zeit. Anfang muss er ein ganz ordentlicher Kaiser gewesen sein, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Aber nichtsdestotrotz schon seine Vorgänger Caligula und so weiter, das waren alles ziemlich schräge Typen, um es mal vorsichtig zu sagen. An Menschenleben war nicht viel wert. Sprich, in Rom hat man flacher geatmet als anderswo. Und das hatte sich auch auf die Gemeinde dämpfend ausgewirkt. Also die Christen in Rom haben piano pianissimo gelebt. Ja, nicht auffallen war wohl die erste Devise. Und jetzt ist der Paulus da, als Gefangener Roms. Aber Paulus evangelisiert von seiner Mietwohnung aus, was das Zeug hält. Und da gewinnen die anderen Brüder Freude und Mut und Zuversicht. Und das steckt an, das springt über. Das Prätorium in Rom war der Sitz der kaiserlichen Garde. Wir sehen jetzt, wenn wir es mit der Apostelgeschichte vergleichen, ganz offensichtlich ist der Philipperbrief nach der Apostelgeschichte geschrieben und Paulus ist mittlerweile aus seiner Mietwohnung ins Prätorium verlegt worden. Wahrscheinlich ist jetzt der Prozess aktiv geführt und von dort aus kann er dann unproblematisch kurzfristig direkt dem Kaiser zur Verhör und so weiter vorgeführt werden. Wir hatten es neulich vom Kreis des Segens, der die umgibt, die zu Christus gehören und ihm dienen. Und wir sehen diesen Kreis des Segens wieder sehr deutlich. Gefängnismauern können ihn nicht hindern. Wo der Heilige Geist ist, wo Vertrauen auf den Herrn ist, da ist Segen und dieser Segen bricht sich Bahn. Und liebe Geschwister, das darf unsere Hoffnung sein bis zum heutigen Tag. Allen widrigen Umständen zum Trotz, von denen wir immer wieder auch reden müssen, das darf uns die Freude, die Zuversicht, den Mut überhaupt nicht nehmen. Bis zum letzten Augenblick, bis die Gemeinde dem Herrn entgegengerückt wird, wird dieser Segen von denen ausgehen, die zum Herrn gehören. Da dürfen wir gewiss sein. Wie ging es mit dem Paulus danach weiter? Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben, wir haben gesehen, wahrscheinlich kurz vorher, vor dem Philipperbrief, eindeutig nach diesen 2 Jahren der römischen Gefangenschaft des Paulus, also nach den ersten 2 Jahren. Paulus ist aber, als die Apostelgeschichte geschrieben wird, noch gefangen, der Prozess ist noch nicht entschieden, wie wir sehen, wahrscheinlich noch nicht ins Prätorium verlegt. Und so kann uns Lukas über den weiteren Weg des Paulus nichts berichten, weil er zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht mehr weiß. Allerdings geben uns dann die späteren Paulusbriefe wie auch Nachrichten der frühen Christenheit doch einige Informationen und damit können wir zumindest in groben Zügen ziemlich Gewisses über das weitere Leben des Paulus sagen. Gewisses, ziemlich Gewisses, aber nur in groben Zügen. Außerhalb der Bibel ist der erste Clemensbrief eine alte und sehr zuverlässige Quelle. Er ist in seiner Echtheit unumstritten, was bei den alten Schriften nicht notwendigerweise der Fall ist. Bei ihm ist so. Und er wird auf 93 nach Christus datiert. Das ist ziemlich genau die Zeit, als auch Johannes seine Offenbarung empfangen und niedergeschrieben hat. Dieser erste Clemensbrief zählte sogar längere Zeit zu den neutestamentlichen Schriften. Wir haben uns ja auch in der Bibelstunde mal damit befasst, dass früher in verschiedenen Gemeinden und Richtungen der Kirche einzelne alte Schriften sonst noch zu den Neutestamentlichen gezählt wurden. Aber der erste Clemensbrief gehörte zu denen, die dann sicher aus guten Gründen doch nicht von der ganzen Christenheit als Bestandteil der Heiligen Schrift anerkannt wurde. Der Heilige Geist hat ihn ausgesondert. Er ist gut zu lesen, aber nicht dem Wort Gottes, der Apostel, gleichzurechnen. In diesem Brief der Gemeinde, in diesem Brief des Clemens an die Gemeinde in Korinth, berichtet Clemens, dass Paulus nach seiner ersten römischen Gefangenschaft bis in den äußersten Westen vorgedrungen ist. Also konnte Paulus seine Absicht umsetzen, die er in Römer 15, 24 mitgeteilt hatte, nämlich das Evangelium bis nach Spanien zu bringen, bis ans westliche Ende der damals bekannten Welt. Wir können dieser Information des Clemens sicher vertrauen. Davon gehe ich aus, denn Clemens gilt als der dritte Leiter der christlichen Gemeinde in Rom. Das heißt, die Römer, die heutigen Römer, die Katholiken, rechnen ihn als 4. Papst nach Petrus, als 3. oder 4. Der Linus wird auch in der Bibel erwähnt. Ein Clemens auch, Philipper 4,3, als Mitstreiter des Paulus. Allerdings ist hier nicht ersichtlich, ich habe noch mal extra nachgeguckt, hat mich diese Woche selber interessiert, ob dieser Clemens zu denen gehört, die bei Paulus in Rom sind oder zu den Adressaten in Philippi. Die meisten Ausleger deuten so, verstehen den Satzbau so, dass er wohl erst, dass er bei den Philippern ist. Also dann wäre es nicht der Clemens, der auch den ersten Clemensbrief geschrieben hat. Aber der Clemens von Rom jedenfalls war während der ersten römischen Gefangenschaft in Rom ein junger Mann von 20 bis 30 Jahren geschätzt. Er hat mit Sicherheit mitbekommen, was Paulus in der Zeit zwischen seiner ersten und zweiten römischen Gefangenschaft unternommen hat. Da waren ein paar Jahre dazwischen. Das ist dem Clemens von Rom mit Sicherheit nicht entgangen und der Gemeinde in Rom auch nicht. Er berichtet auch vom Märtyrertod des Paulus und des Petrus. Paulus kam wohl im Jahr 63 frei. Das ist alles ungefähr die Abfassung der Apostelgeschichte, die Abfassungszeit des Philipperbriefs und dann wohl auch den alten Überlieferungen entsprechend die Zeit, wo er kurz darauf freigelassen wurde. Sein Märtyrertod wird auf 67 datiert, also am Ende der Herrschaftszeit Neros. In diesen 4 Jahren hatte Paulus genügend Zeit, sowohl in den Westen nach Spanien wie auch nochmal im Osten rumzureisen. Paulus dürfte sogar, spricht manches dafür, zweimal im Osten gewesen sein. Das erste Mal unmittelbar nach der Freilassung nach Philippi gereist, zu der Gemeinde, mit der er ja in besonders enger Verbindung stand und der er sein Kommen im Philipperbrief schon angekündigt hatte. Dann dürfte Paulus nach Spanien gereist sein und zum Schluss, kurz vor seiner zweiten römischen Gefangenschaft, noch einmal in den Osten. Das legen uns die drei Briefe, der 2 Timotheusbriefe und der Titusbrief nahe. Der erste Timotheusbrief teilt uns mit, Paulus war mit Timotheus in Ephesus oder zumindest in der Nähe. Er ließ Timotheus dort zurück und reiste selbst nach Mazedonien weiter. Und Mazedonien, sehen wir dann, ist logischerweise wieder Philippi. Wird er vielleicht dort nochmal vorbeigeguckt haben. Im ersten Timotheusbrief ist Paulus nicht gefangen. Nichts deutet darauf hin, dass der ein Gefangenschaftsbrief wäre. Dann wurde der Titusbrief in jedem Fall vor dem zweiten Timotheusbrief geschrieben, wahrscheinlich im Sommer 66. Denn Paulus hatte den Titus auf Kreta zurückgelassen. Er war also später nochmal mit dem Titus auf Kreta, wo sie auf der Schiffsreise nur ganz kurz vorbeigekommen waren, lässt den Titus dort zurück. Dorthin geht der Titusbrief und die weitere Reiseroute des Paulus verlief dann offensichtlich über Milet, über Troas, über Korinth und Nikopolis in der Nähe von Kephallenia, da waren wir neulich auch schon. In Nikopolis hat Paulus vor zu überwintern und er bittet den Titus von Kreta nach Nikopolis zu kommen. Im Frühling reist Paulus nun vermutlich mit Titus nach Rom weiter und wurde dort dann wahrscheinlich unerwartet verhaftet. Paulus hat möglicherweise die Lage nicht gekannt oder sich doch einfach auch berufen gesehen, doch nochmal hinzugehen. Die Stimmung hatte sich gegenüber seinem ersten Aufenthalt in Rom total verändert. Das sagt uns der Titusbrief und der zweite Timotheusbrief wurde dann von Paulus in seiner zweiten römischen Gefangenschaft geschrieben und zwar relativ kurz vor seinem Tod. Wer den zweiten Timotheusbrief im Ohr hat, vor Augen hat, der weiß, Paulus ist in der ziemlich sicheren Erwartung. Die Gesamtlage hat sich so zugespitzt, dass er mit seinem Leben im Prinzip abgeschlossen hat und weiß, geht nun dem sicheren Ende entgegen. Da sind wir wahrscheinlich beim zweiten Timotheusbrief Sommer 67. Paulus muss in dieser letzten Zeit eine Fülle schmerzhafter Erfahrungen machen. Es ist gerade interessant, wenn wir die Apostelgeschichte, die Zeit der ersten Gefangenschaft mit dieser zweiten vergleichen. Viele wenden sich von ihm ab. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. 2. Timotheus 2,15. Wahrscheinlich eine ähnliche, Paulus hat eine ähnliche Erfahrung gemacht wie der Herr Jesus. Am Anfang sind ihm große Massen nachgelaufen bei Jesus. Und dann wissen wir, sind viele weggegangen und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Paulus war der gefeierte und geachtete Apostel. Und nun haben sich aber gerade in Asien, vielleicht auch durch den Einfluss von Leuten aus den Juden und Die falschen Apostel, ich weiß nicht, wir wissen nicht genau warum, aber die Gemeinden in Asien sind offensichtlich in großen Teilen zu Paulus auf Distanz gegangen. Alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. 2. Timotheus 2,15. Offensichtlich, deutet die Formulierung an, haben sie sich der Ketten des Paulus geschämt. Demas hat ihn verlassen, die Welt liebgewonnen, ist nach Thessalonik gegangen, Crescent nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Wir kriegen nicht mit, ob Titus von Paulus gesandt wurde oder ob der Titus in dieser letzten Phase einer der treuesten Begleiter des Paulus auch eingeknickt ist. Dass Paulus nicht ausdrücklich betont, dass er ihn geschickt hat, lässt das fast ahnen. Dramatisch. In den schwersten Stunden mutet uns Gott auch immer wieder zu, dass es einsam wird. Lukas ist als einziger noch bei Paulus. Es fällt auf, das ist jetzt aber eine gewagte Geschichte, weiß ich nicht. Es fällt eines auf, ich habe noch mal geguckt, Titus wird bei Lukas in der Apostelgeschichte nie erwähnt. Ob es zwischen den beiden Brüdern von Anfang an irgendwo nicht so ganz harmoniert hat, ich weiß es nicht. Mir fiel es nur immer wieder auf, ich habe immer wieder noch mal geguckt, er kommt in der Apostelgeschichte nicht vor, obwohl er eigentlich da und dort hätte erwähnt werden können. Aber wir wissen es nicht. Tychikus hat Paulus nach Ephesus geschickt. Wir sehen, es ist ganz, ganz einsam um den Paulus geworden. Ganz anders, wenn wir zurückdenken an den freudigen Empfang der Brüderdelegation bei seiner ersten Gefangenschaft, die dem Paulus bis zu 65 Kilometer weit entgegengereist ist, um ihn in Rom willkommen zu heißen und aufzunehmen. Also wir sehen, ganz drastisch andere Situation. Nur Onesiphorus, das schreibt der Paulus im 2. Timotheusbrief, hat Paulus in Rom besucht, von Philippi aus. Der ist extra nach Rom gefahren, um den Paulus im Gefängnis aufzusuchen. Da werden die Freunde rar und besonders wertvoll. Auch das dürfen wir erleben, liebe Geschwister. Ich habe es auch selber so erlebt, dass es Zeiten gibt, wo es ganz, ganz, ganz dünn um einen wird. Aber auch in diesen Zeiten sind vielleicht ja nur noch einer oder zwei, die da einem zur Seite stellt, die einen begleiten. In meinem Falle war es Bruder Hellschmidt, einer von den ganz wenigen. Der 2. Timotheusbrief setzt eine ganz andere Gesamtsituation voraus als die Zeit der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom. Damals herrschte allgemeine Zuversicht, leichte Haft, bevorzugte Behandlung, enge tröstende Gemeinschaft mit zahllosen Brüdern und gewisse Hoffnung auf baldige Freilassung. Jetzt sehen wir das reine Gegenteil. Die Umstände der Gefangenschaft sind schwer. Paulus wohnt nicht mehr in der eigenen Mietwohnung, sondern liegt in Ketten. Ob er sprichwörtlich in Ketten lag, das wissen wir nicht. Hier das berühmte Bild von Rembrandt, Paulus im Gefängnis. Paulus ist nun auch ein bisschen älter geworden. Nur noch wenige Brüder besuchen ihn und halten zu ihm. Der bevorstehende Tod ist gewiss. Die politische Situation ist zum Ende der Herrschaft Neros eine ganz andere geworden als Anfang der 60er Jahre. Nero ist vollends, wie wir heute sagen würden, komplett durchgeknallt. Und mit dieser veränderten politischen Situation hat sich auch die Stimmung in der Gemeinde total geändert. Die Christen sind unsicher und ängstlich geworden. In dieser Situation bittet Paulus seinen engsten Mitstreiter Timotheus dringend zu ihm zu kommen. Er braucht wieder, Stichwort Gemeinschaft der Heiligen. Er sehnt sich danach, in diesen Stunden und Tagen einen Bruder an der Seite zu haben, noch mit dem Lukas dazu. Timotheus soll auch den Markus mitbringen. Mit beiden war, mit dem Markus war er auch wieder ja ganz eng verbunden, obwohl die bei der zweiten Missionsreise am Beginn erstmal kräftig Zoff hatten, aber sie haben sich wieder versöhnt, das ausgeräumt. Außerdem den Mantel, den Paulus in Troas bei Karpus zurückgelassen hat, und die Pergamente. Und er schreibt, Erastus blieb in Korinth, Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen, beeile dich vor dem Winter zu kommen, deshalb wissen wir ungefähr die Jahreszeit. Beeile dich vor dem Winter zu kommen, und wir sehen, von der Reiseroute her passt das natürlich überhaupt nicht, kann unmöglich in der Zeit vor der ersten römischen Gefangenschaft gewesen sein, denn da hat sich Paulus nicht dort herumgetrieben, sondern die kamen Richtung Knidos, wurden dann abgetrieben, da oben war nichts. Lange durfte Paulus nicht mehr gelebt haben. Frühchristliche Überlieferungen berichten uns, dass Paulus unter Kaiser Nero den Märtyrertod erlitt. Als römischer Bürger durfte er nicht gekreuzigt oder auf andere qualvolle Weise ums Leben gebracht werden. Er wurde mit dem Schwert enthauptet und deshalb, wem es aufgefallen ist, der Paulus saß logischerweise nicht mit dem Riesenschwert im Gefängnis, sondern die christlichen Künstler haben dann den Paulus mit Schwert abgebildet, weil die christliche Kunst überhaupt, wenn er mal in katholische Kirchen euch hinein verirrt oder sonst wo diese Bilder der Apostel sind, die haben immer irgendwas in der Hand. Das ist in der Regel, abgesehen von Petrus, der hat häufig die Schlüssel, ich habe dir die Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Bei den anderen ist es in der Regel das Marterinstrument, durch das sie ums Leben gekommen sind. Und bei Paulus das Schwert aus diesem Grund. Das Grab des Paulus, auch das kann man heute mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, befindet sich in Rom unter der Kirche St. Paul vor den Mauern, diese gewaltige Basilika hier von außen. Es ist interessant, ich gehe immer wieder auch deshalb darauf ein, weil ich es klasse finde, wie sich die Überlieferung und die Zuverlässigkeit zum einen der biblischen Überlieferung, aber auch der frühchristlichen heute wieder ganz neu bestätigt. In meiner Jugendzeit in den 60er, 70er Jahren war ein Trend, wo man diesen ganzen alten Überlieferungen gar nichts geglaubt hat. Hat alles gesagt, das sind Legenden und Märchen und Ausschmückungen. Durch die Ausgrabungen und historischen Arbeiten der letzten 10, 20 Jahre hat man mehr und mehr festgestellt, dass die sehr, sehr zuverlässig sind. Und an dieser Stelle, außerhalb Roms oder in der Nähe, wurde Paulus der Überlieferung nach enthauptet und dann an der Straße von Rom nach Ostia begraben. Über seinem Grab ließ Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert ein bescheidenes Gotteshaus errichten. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, auch im Zusammenhang mit Trier und so weiter. Die Kaiserin Mutter Helena war eine gewaltige Reiserin in Sachen christlicher Stätten und hat sich da erkundigt. Und Kaiser Konstantin und sie zusammen haben eine Unmenge an Bauwerken errichtet auf diesen alten Orten. Und offensichtlich war die Überlieferung, die sie bekommen haben, zuverlässig. Und durch ihre Aktivitäten wurden diese Orte dann auch der Nachwelt überliefert. Konstantin ließ also zunächst an dieser Stelle eine bescheidene Kirche errichten, aber bereits im gleichen Jahrhundert, 386, wurde die alte kleinere Kirche durch eine Basilika der heutigen Größe ersetzt. Das war interessanterweise, die Größe der Kirche, die einem gewidmet ist, hat immer auch was mit der Bedeutung zu tun, die man dem Einzelnen zumisst, bis zum Neubau oder Erweiterungsbau des Petersdoms in Rom. 16. Jahrhundert, zur Zeit Luthers, war diese Pauluskirche die größte der Christenheit. Also man sieht auch daran, welche Bedeutung Paulus von Anfang an in der Gemeinde Jesu hatte, zu Recht. Da habe ich noch ein Bild von innen und ganz davon, unter dem Altar, befindet sich das Paulusgrab. Das ist das nächste Bild. Hier unter dem Altar ist ein Schacht. Man hat, weil diese Kirche nah am Tiber liegt, wegen der Überschwemmung, als man die später neu gebaut hat, die um mehrere Meter angehoben vom Fundament. Und das Paulusgrab liegt deshalb mehrere Meter unterhalb des heutigen Fundaments. Früher, ursprünglich war es, über dem Fundament war der Fuß des Altars. Hat sich übrigens, deshalb habe ich dann mitgekriegt, der römische Brauch, der katholische Brauch eingebürgert von dieser Kirche her offensichtlich kommen, dass man im Fuß des Altars Heiligenreliquien einbaut, weil da ursprünglich bei dieser Kirche das Skelett des Paulus ohne Kopf gelagert war. Heute hat man es in den letzten Jahren wieder neu entdeckt, neu gefunden, neu freigelegt, es war aufgefüllt worden alles. Die gefundenen Knochenreste wurden 2009 durch CO2-Datierung auf das 1. bis 2. Jahrhundert datiert, Radiokohlenstoffdatierung. Ihr seht auf dem einen Bild rechts unten Löcher, die haben die in die Deckplatte des Sargs hineingemacht. Die sind aber noch zu, nicht ganz aufgebohrt, wieder aktuell, wurden später verschlossen. Die haben einem interessanten Zweck gedient. Die wollten nichts klauen, sondern die haben durch diese Löcher schmale Stoffstreifen in den Sarg hinabgelassen. Warum? Aber Glaube, Geld, damit diese Stoffstreifen mit den Gebeinen des Paulus in Berührung kommen, und dadurch wurden die zu Reliquien zweiter Ordnung. Dadurch hat sich nach katholischem Verständnis schon damals im 4. Jahrhundert war dieser Aberglaube verbreitet, wurde dann aber verboten, der Verkauf von diesen Reliquien, und dann wurden die Löcher wieder verschlossen. Also die Löcher sind ganz alt. Der Sarg selber ist altrömisch, also der stammt offensichtlich ungefähr noch aus der Zeit des Apostels Paulus. Der Kopf des Paulus liegt in der Lateranbasilika in Rom. Weitere Paulus-Reliquien, wenn sie echt sind, in Tarsus und vielen anderen Kirchen der Welt, so hat man das Skelett des Paulus zerstückelt. Heute zerstückelt man seine Lehre. Das Zweite ist noch schlimmer als das Erste. Paulus wird von vielen diffamiert. Paulus, wenn er mal im Internet guckt, wird von vielen heute als der große Verfälscher des Evangeliums, als der große Verfremder der Botschaft Jesu dargestellt. Warum? Weil Paulus das Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt seiner Verkündigung gestellt hat. Und ich habe es ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, die moderne Botschaft, das ist die von Thorsten Hebel und anderen. Ein Christ ist einer, der das Leben in vollen Zügen genießt. Aber die Bibel sagt uns, wer mir nachfolgen will, der genieße sein Leben in vollen Zügen, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst. Und dieses Wort vom Kreuz, ich will nichts wissen, nichts predigen als Christus, den Gekreuzigten. Das lag dem Paulus auf dem Herzen und das erfuhr von jeher von allen Enden. Widerspruch, der Mensch will sich nicht beugen, aber nur den Demütigen gibt Gott Gnade. Noch zwei übrigens, so, ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe, nur ganz kurz noch. Rechts, vermutlich 3., 4. Jahrhundert, das linke Mosaik aus dem 5. Es dürfte sich auch entweder wieder eine alte Überlieferung gehalten haben oder es hat es einer erfunden und es wurde dann entsprechend radiert, aber wahrscheinlich scheint es eine alte Überlieferung zu sein. Im 3. bis 5. Jahrhundert ist Paulus praktisch immer so abgebildet, auf unzähligen Bildern, dass wir eine ungefähre Vorstellung nochmal haben, wenn wir heute mit der Apostelgeschichte zu Ende kommen, wie er wahrscheinlich ausgesehen hat. Dem Demütigen gibt Gott Gnade, aber der Mensch will sich nicht beugen. Paulus hat entschieden gewarnt, dass der Sünder das Reich Gottes nicht sehen wird. Der unbußfertige Sünder. Aber auch dem größten Sünder gilt die Gnade Gottes. Dafür ging Jesus ans Kreuz. Dafür vergoss er sein Blut. Auf das wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das feiern wir jetzt auch miteinander im Abendmahl. Das Abendmahl ist allerdings auch für uns immer wieder ein Ruf zur Buße. Auf welchem Weg bin ich? Bin ich mit meinem Leben, bin ich mit meinen Entscheidungen auf dem Weg, der dem Herrn gefällt? Und wenn nicht, bin ich bereit, mein Leben zu korrigieren, mich von Gott zurechtbringen zu lassen? Luther hat betont, das Leben eines Christen ist jeden Tag ein Leben in der Buße. Es ist nicht so, dass wir uns einmal bekehren und sagen, damit haben wir das Thema Buße erledigt. Immer wieder und gerade wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, wichtig, dass wir uns vor dem Herrn prüfen. Bin ich auf dem Weg, der dem Herrn gefällt? Bin ich auf dem Weg des Segens? Wo ist es wichtig, dass ich mich vom Herrn wieder neu zurechtbringen lasse? Der auferstandene Herr selbst lädt uns an seinen Tisch. Amen.